Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Schock, Scham und Schuld bewegen viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Russland und Belarus seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Ihre Stimmen sind jetzt in einem Band versammelt, über den wir gleich mit einer der Herausgeberinnen sprechen. Das ist ein Ozean aus Wahnsinn, so heißt ein Buch des Online-Magazins Decoder, das Texte aus unabhängigen russischen Medien, aber auch wissenschaftliche Texte für deutsche Leser übersetzt und damit zugänglich macht. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, sind natürlich viele Texte zum Krieg bei Decoder erschienen von russischen und belarussischen Autorinnen und Autoren. Und die sind jetzt in diesem Sammelband herausgekommen, herausgegeben von Friederike Meldendorf und Tamina Kutscher. Sie war bis vor kurzem die Chefredakteurin von Decoder. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kutscher.
Hallo, guten Morgen.
Können Sie uns erst noch mal kurz erklären, was diese Plattform Decoder eigentlich macht?
Ja, Decoder übersetzt russische und belarussische unabhängige Medien ins Deutsche. Und wir werden immer gefragt, gibt es sie überhaupt? Es gibt sie. Es ist uns eben auch sehr wichtig, diesen Diskurs hörbar zu machen und auch verstehbar zu machen. Die meisten von ihnen sind inzwischen im Exil und wir übersetzen diese Texte und wir ordnen sie ein. Das heißt, wir liefern Erklärungen, wer spricht da, was ist das für ein Medium, aber wir erklären auch einzelne Begriffe, einzelne Debatten, die hier eben ja nicht bekannt sind oder auch nicht unbedingt ohne weiteres zugänglich sind. Und dazu arbeiten wir auch mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler zusammen, die für Decoder schreiben. Und ja, so ist es auch ein Ziel, diesen ganzen wissenschaftlichen Diskurs zu Russland, zu Belarus an eine breite Öffentlichkeit zu bringen.
Ganz viele sind ja tatsächlich direkt nach Kriegsbeginn auch ins Exil gegangen oder haben das Land verlassen. In Belarus sind ja schon vorher ganz viele Leute aus dem Land gegangen. Wo finden Sie da diese unabhängigen Stimmen noch?
Ja, die sind schon seit einiger Zeit natürlich vor allem im Internet, also online zu finden. Und genau, die Entwicklung in Russland, also war so, dass diese Medien schon lange Zeit natürlich unter gewissem Druck stehen, gewissen Repressionen ausgesetzt waren. Aber es gab immer noch diese Möglichkeit und diese Nische. Es sind auch sehr unterschiedliche unabhängige Medien, Stadtmagazine genauso wie Kulturmagazine, analytische Sachen, breit gemischt. Und mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde ja eine ganze Reihe von Zensurgesetzen erlassen, ziemlich bald im März. Und wo es dann eben auch verboten war, offiziell von Krieg zu sprechen. Es hieß nur noch militärische Spezialoperation. Man darf nur noch gemäß offizieller Quellen berichten. Andernfalls drohen bis zu 15 Jahre Haft. Und das erste Medien wurden geschlossen. Vor allem die Leuchttürme, also die reichweitenstärksten Medien, mussten gehen. Und ja, das war dann für viele ein Zeichen, dass sie ihre Arbeit nicht so fortsetzen können. Zumindest nicht im Land selbst. Und die sind ins Exil und machen eben von dort aus weiter.
Jetzt haben Sie ja für diesen Band, über den wir sprechen wollen, nochmal einen speziellen Schwerpunkt gesetzt. Weil Sie schreiben das auch im Vorwort, dass gleich nach Kriegsbeginn, also rund um den 24. Februar, auch starke Emotionen laut wurden. Schock, Scham und Schuld nennen Sie das prägnant. Wie äußert sich das denn?
Ja, das war eben was, das waren tatsächlich genau die Emotionen, die viele auch eben Journalisten damals sofort geäußert haben in Beiträgen, auch in Social Media, die später ja auch blockiert wurden. Eben, also dieser Schock, der alle erfasst hat mit diesem Krieg, mit dem, ja, die sofort klar war, die Welt ist nicht mehr die, die sie mal war. Und zwar die Welt, nicht nur Russland und Ukraine, sondern die Welt ist nicht mehr die, die sie mal war. Und natürlich die Frage nach der eigenen Schuld, nach der eigenen Verantwortung für diese schreckliche, undenkbare Sache, nämlich den Krieg. Und das ist ja auch eine wahnsinnige Sprachlosigkeit, die viele erstmal hatten und versuchten da in Worte zu fassen. Und ja, und so begannen eben erste Debatten, also jetzt in Russland darüber, wo liegt unsere Verantwortung für das, was da passiert? Wo haben wir geschwiegen? Wo haben wir nicht gehandelt und so weiter? Was können wir jetzt tun? Wie machen wir weiter? Also Debatten, die immer noch weitergehen. Ja, dieses Buch dokumentiert den Anfang dieser, ja, dieser Selbstreflexion auch.
Und man sieht ja auch gleich, dass die Lage für die Menschen in Belarus noch mal ganz anders ist als in Russland. Von Belarus aus ist ja der Angriff gestartet worden. Und da ist zum Beispiel ein offener Brief des belarussischen Schriftstellers Alja Bakarewitsch, ich hoffe, ich habe das richtig abgedruckt. Und da spürt man so eine ganz starke Verbundenheit zu den Ukrainern. Das fand ich sehr bewegend.
Ja, die Situation für Belarus ist nochmal eine andere, weil wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle noch an die Bilder aus dem August 2020, an die Proteste nach den Wahlen, nach der Wahlfälschung. Die Belarussen sind auf die Straße gegangen, diese Bilder der weißen Frauen mit den Blumen in den Händen, die da demonstrierten, und diese Proteste wurden ja gewaltsam niedergeschlagen, was danach kam. Also im Grunde genommen, sämtliche unabhängigen Akteure mussten das Land verlassen. Es gibt mehr als 500 politische Gefangene in Belarus. Bis Ende Dezember 2022 waren es noch über 30 Journalistinnen und Journalisten, die in Haft waren. Es gibt wahnsinnig hohe Haftstrafen und so weiter, gerade auch für Journalistinnen und Journalisten. Und die mussten alle ihr Land verlassen, schon damals, also schon nach diesen Protesten. Und sind mehr als 100.000 Belarusinnen und Belarussen sind in die Ukraine gegangen. Und die mussten jetzt wieder fliehen. Und auch Medienschaffende, die jetzt also wieder fliehen mussten und die gleichzeitig erleben müssen, dass von Belarus aus dieser Krieg begonnen wurde. Und das Regime Lukaschenko total eng mit Russland jetzt verbunden ist, auf Gedeih und Verderb sozusagen, weil so wird ja die Macht erhalten. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schmerz. Also erst die Niederschlagung dieser Proteste, sie gehen ins Exil, sie wollen eine Veränderung, die Belarussen, und die Erinnerung an diesen wahnsinnig starken, ich sage mal, nationalen Moment der Solidarität, also an diese Proteste, die ist wach noch in der Gesellschaft. Und das ist unglaublich, unglaublich schrecklich einfach. Mhm. Und das ist auch das, was eben viele beschrieben haben. Und dieser Brief an die Ukraine von Alija Bakarewitsch, darin bittet er eben die Ukrainer, sich zu erinnern, dass viele Belarussen eben auch auf den Maidan unterstützt haben, schon in der Ostukraine kämpften, auch jetzt. Und viele Belarussen eben auf Seiten der Ukraine sind.
Sie haben gerade auch die Situation von Geflüchteten angesprochen. Da gibt es auch einen Text über eine freiwillige russische Helferin, die an einen Kontrollpunkt der russisch-estnischen Grenze ankommt. Und die junge Frau erzählt auch von diesen ankommenden, völlig überforderten Flüchtlingen. Was entsteht da so für ein Bild?
Sie meinen in der Zivilgesellschaft? Oder? Mhm. Man versucht eben, jeder versucht, oder nicht jeder, aber diese Menschen, dieses Russland versucht, dieses andere Russland, so will ich es mal nennen, versucht eben so gut es geht, aus eigenen Kräften, innerhalb der eigenen Möglichkeiten, und seien sie auch klein, dieser ganzen Hass, dieser Gewalt und dieser unglaublich schrecklichen Propaganda, die es in Russland gibt derzeit, etwas entgegenzusetzen und da im Rahmen der eigenen Möglichkeiten irgendwie was zu tun. Und ich glaube, drum ist dieses Buch auch wichtig, weil es eben diese Debatten einfängt, weil es zeigt, es gibt dieses andere Russland, das auch in sich sehr heterogen ist. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, da jede einzelne Stimme irgendwie heilig zu sprechen oder was. Aber es ist eben wichtig, diese Debatten werden geführt. Und das sind die Menschen, die wichtig sind. Und das sind die Debatten, die wichtig sind, wenn es auch irgendwann mal darum gehen muss. Und wenn dieser Krieg hoffentlich endlich vorbei ist, aufzuarbeiten, was da gerade passiert, und ein anderes Russland.
Aber erstmal, wenn man das Buch liest, entsteht schon auch ein düsteres und ein bisschen deprimierende Stimmung. Zum Beispiel gleich im ersten ist ein Interview mit dem russischen Soziologen Grigori Judin, und da wird einem schon Angst und Bang, wenn man ihm so zuhört, der halt einfach sagt, ja, diese Katastrophe ist eigentlich viel, viel größer, wie Sie ja auch schon am Anfang gesagt haben. Ist denn trotzdem irgendwo auch Hoffnung in diesem Band, dass das doch bald vielleicht Frieden geben könnte?
Ja, also Hoffnung, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ich meine, das merkt man ja an jedem einzelnen dieser Menschen. Sie haben Grigori Judin eben erwähnt, der ja ganz stark an das Gewissen eines jeden Einzelnen appelliert und der ja, also so wird eben versucht im Rahmen der eigenen Möglichkeiten was zu tun. Und das ist ein Prozess und da geht's vorwärts, da geht's viel zurück, da geht's wieder vorwärts. Aber ja, also die Hoffnung, würde ich sagen, stirbt zuletzt. auch.
Und jeder kann was machen, daran appelliert ja auch gerade Grigori Judin, genau. Tatjana Kutscher. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch und Ihren Besuch bei Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und der Sammelband mit kritischen Stimmen zum Krieg aus Russland und Belarus ist unter dem Titel Das ist ein Ozean aus Wahnsinn erschienen in der Edition Fototapeta. Herausgeberinnen sind Tamina Kutscher und Friederike Meltendorf. Ohne Heizung und Strom, ohne Dusche und oft auch ohne ein warmes Essen im Bauch, so ist die Schriftstellerin Miriam Günther aufgewachsen, also in bitterer Armut. Und das geht viel zu vielen so. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. In Zahlen sind das fast 3 Millionen Jugendliche und Kinder. Ihnen will Miriam Günther Hoffnung machen und zeigen, dass man es trotzdem schaffen kann. Sie selbst ist für ihre Bücher unter anderem mit dem Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden und sie bietet seit vielen Jahren Literaturwerkstätten an. Dabei kommen Jugendliche zusammen, die aufgrund von sozialer Benachteiligung oder einer Behinderung einen schwereren Start ins Leben haben als andere. Zum Beispiel im Berufsbildungswerk Südhessen, in dem vor allem viele Jugendliche mit Behinderungen leben und arbeiten. Ludger Fittgau hat dort eine Schreibwerkstatt mit Miriam Günther besucht.
Ein Teil der Gruppe, die sich in diesem Jahr im Berufsbildungswerk Südhessen zur Schreibwerkstatt von Miriam Günther gemeldet hat, stellt sich vor.
Mein Name ist Leroy Pereira und ich bin im zweiten Ausbildungsjahr im Bereich Küche.
Hallo, hier ist Florine Fricke, ich bin 20 Jahre alt, mache hier gerade meinen BVB in der Küche.
Ich bin Pauline und bin hier im BBW Südhessen in der Küche.
Ich bin die Alexandra Stock und bin hier auch im BBW und mache meine Ausbildung zur Hauswirtschafterin.
BBW steht für Berufsbildungswerk. Das ist beinahe wie ein eigener Stadtteil am Rande von Karben in der Wetterau, rund 20 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main. In Schreinereien oder Metallwerkstätten, Gärtnereien oder einer Großküche werden mehr als 600 Jugendliche ausgebildet. 160 können hier auch wohnen, junge Menschen mit Förderbedarf, wie es offiziell heißt. Nicht wenige haben Autismusdiagnosen oder andere Formen von Behinderung. Manche kommen aus armen Familien, weiß Miriam Günther.
Ich bin ja jetzt nicht so bei den Privilegierten unterwegs. Ne? Ich bin ja schon bei denen unterwegs, auch wo es vielleicht auch nicht so immer so toll läuft, wo es persönlich vielleicht nicht so gut geht. Und für die bin ich halt da. Da verirrt sich halt auch nicht so oft ein Schriftsteller irgendwie hin.
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Miriam Günther kommt aus Köln und führt hier in Südhessen seit gut anderthalb Jahrzehnten mit jugendlichen Literaturwerkstätten durch. Sie komme selbst aus der Unterschicht und gehe deshalb sehr bewusst mit ihren Projekten zu Jugendlichen, die es schwerer haben als andere, in ein selbstständiges Leben zu kommen.
Ich meine, ich weiß ja selber, meine Biografie, die ja auch nicht privilegiert ist, hilft mir halt dabei, dass ich halt einen Draht zu denen habe. Und wenn ich irgendwann merke, ich habe da keinen Draht mehr zu, ich habe denen nichts mehr zu erzählen, dann lasse ich das auch. Deswegen bin ich ja auch kein Erzieher oder Lehrer geworden, weil ich kann einfach gehen. Wenn es nicht mehr klappt, gehe ich. Fertig. So.
Im Seminarraum hat Miriam Günther Kopien mit Zitaten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern verteilt. Die Jugendlichen bekommen die Aufgabe, gemeinsam einige herauszusuchen, die dann als Ausgangspunkt für Schreibübungen dienen können. Dabei wird schnell klar, der Draht zwischen Kursleiterin und den Teilnehmenden ist da.
Also wir können auf jeden Fall nochmal unsere Lieblingszitate vorlesen, oder?
Das wäre auch cool.
Ja, also die wir jetzt von diesem Blatt genommen haben. Oder ihr sagt, wir wollen noch andere lesen, dann würde ich noch andere austeilen.
Ich hätte noch Lust auf andere Zitate.
Ja, okay. Also dann.
Zum Beispiel, Zerstörungen ist der Beginn neuer Dinge. Sie können uns die Kunst nehmen, aber niemals die freie Meinung oder Tod bevor Unterdrückung der Kunst.
Miriam Günthers Ziel ist es, dass die Gruppe in der Woche ein Gespür für literarisches Schreiben entwickelt. Sie ermuntert sie deshalb auch, sich poetische Fragen für persönliche Probleme auszudenken.
Welchen Namen gibst du deiner Traurigkeit? Mit wie vielen Stimmen kämpfst du gegen Unrecht?
Was hast du aus deiner Kindheit gerettet? Welchen Namen trägt der verkannte Engel? Wer hat deine Treue in deiner schwächsten Sekunde verraten? Was machst du, wenn alle aufgeben? Welches Geheimnis wirst nur du mir verraten? Wo ist die heilende Wahrheit? Woran wirst du scheitern?
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, das können bisweilen auch Hochbegabte sein, deren Fähigkeiten auf bestimmten Feldern wie der Literatur bisher einfach nicht entdeckt wurden. Einige der Jugendlichen in Südhessen bringen ihre Liebe zum Schreiben schon in die Literaturwerkstatt von Miriam Günther mit.
Bei mir ist es so, ich schreibe selber Romane, habe ansonsten drei Bücher selber geschrieben und das interessiert mich auch, hier mal Sätze zu schreiben oder Literaturtexte zu verstehen.
Und ich finde, es ist halt eine sehr große Erleichterung, endlich mal in einer größeren Gruppe zu sein, die alle mehr oder weniger auf dasselbe Hobby haben. Und Schreiben ist meiner Meinung nach fast schon eine Magie. Das ist eine wunderbare Welt der Kommunikation und ich würde halt gerne alles Mögliche darüber lernen.
Ich frage Miriam Günther zum Schluss, ob sie weiß, wie es mit den Schreibversuchen der Jugendlichen weitergegangen ist, wenn der Kurs nach einer Woche zu Ende ist.
Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin hier aus meiner Literaturwerkstatt von ein paar Jahren. Die ist zum Beispiel nach Klagenfurt zum Nachwuchswettbewerb eingeladen worden. Ja, und dann habe ich noch einen, der ist in Hessen beim Nachwuchspreis nominiert worden. Also doch, ich habe schon ein paar Leute, wo ich denke, gut, sehr gut.
Bei aller Freude über den Erfolg. Nicht Wettbewerbsteilnahme ist das Ziel, sondern Spaß und ein wenig mehr Selbstsicherheit beim Umgang mit literarischen Schreibversuchen. Das Berufsbildungswerk in Südhessen scheint dafür ein gutes Pflaster zu sein.
Lotka Fittgau hat die Schriftstellerin Miriam Günther bei einer Schreibwerkstatt begleitet und ihre Bücher wie Heim oder Die Ameisensiedlung sind bei DTV erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden, Reinhard Koselleck, einer der einflussreichsten Historiker der Nachkriegszeit. Aus diesem Anlass ist eine Biografie über ihn erschienen, sein Briefwechsel mit dem Philosophen Hans Blumenberg und auch eine Sammlung seiner eigenen Texte unter dem Titel Geronnene Lava, Texte zu Totenkult und Erinnerung. Michael Opitz hat den Band gelesen und ist jetzt hier bei mir. Eigentlich ist das ja klar, dass ein Historiker sich viel mit Kriegen und Revolutionen beschäftigt, natürlich auch mit denen beschäftigt, die dabei ums Leben gekommen sind. Sind denn deshalb für ihn dieser Totenkult und das Erinnern, der schon im Titel anklingt, so von zentraler Bedeutung?
Das glaube ich schon. Also Koselleck hat es als Historiker ja wirklich mit Ereignissen zu tun, die zum großen Teil, also bei Kriegen, Revolutionen, immer auch Tote kosten, und zwar gewaltsam zu Tode gekommene. Und das ist für ihn ein ganz wichtiges Moment gewesen, danach zu fragen, wie erinnert man denn an diese gewaltsam zu Tode gekommenen? Und bei ihm kommt hinzu, dass er als junger Mann Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Also er war von 1941 bis 1945 Angehöriger der Wehrmacht gewesen und hat aus dieser persönlichen Erfahrung Krieg, Tod, Gewalt erlebt und hat darüber auch Aufzeichnungen gemacht, und diese Aufzeichnungen sind auch in diesem Band enthalten. Insofern haben wir es mit zwei verschiedenen Textsorten zu tun, die aber miteinander korrespondieren. Also der Historiker Koselleck denkt darüber nach, wie werden die gewaltsam zu Tode gekommenen erinnert, und es kommt hinzu, dass er aus persönlicher Erfahrung weiß, wie ist das mit dem Sterben, mit dem Tod im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und das finde ich von den Herausgebern auch, von den drei Herausgebern auch eine kluge Entscheidung, also diese bislang unveröffentlichten autobiografischen Texte in diesen Band mit hineinzunehmen.
Und er untersucht ja auch Kriegerdenkmäler. Was zeigt sich denn für ihn da besonders daran?
Ja, er sagt, Kriegerdenkmäler zeigen etwas und sie verschweigen zugleich etwas. Und man hat den Eindruck bei den Aufsätzen Koselleks, dass er gerade dieses, was die Kriegerdenkmäler verschweigen, zum Sprechen bringen will. Also er versucht deutlich zu machen, ja, was steckt sozusagen dahinter? Also hinter dem, was wir zwar sehen können, aber was denn doch nicht zu sehen ist. Und da gibt es ganz interessante Beobachtungen von ihm. Zum Beispiel sagt er, Unisono, also bei Kriegerdenkmälern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, wird an den Tod erinnert. Also die gewaltsam zu Tode gekommenen werden als Tote erinnert, aber es wird nie das Sterben gezeigt, was ja auch eine ganz wichtige Komponente wäre. Er macht darauf aufmerksam, dass es 1792 das erste Mal ein Denkmal gegeben hat, das hat der preußische König gestiftet, auf dem Denkmal wurden die toten gefallenen Offiziere und Soldaten namentlich aufgeführt. Also es war jetzt nicht mehr ein anonymer Tod, sondern diejenigen, die zu Tode gekommen sind, haben mit ihrem Namen auf solch einem Denkmal gestanden, was eine ganz andere Frage auch des Erinnerns darstellte. Das können wir heute auch noch viel sehen an Kriegerdenkmälern aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg in so kleinen Ortschaften, da werden die aus dem Ort Gefallenen noch mit Namen aufgeführt. Das ist so eine Demokratisierung, sagt Koselleck. Und es kommt hinzu, dass er sagt, also aus deutscher Sicht beispielsweise ist es nochmal ein besonderes Problem, das Erinnern, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wie erinnern die Deutschen an die eigenen Opfer, wo sie ja aber zugleich zum großen Teil auch Täter gewesen sind. Und so kommt ein großer Konflikt beim deutschen Erinnerungskult, bei der deutschen Erinnerungskultur mit hinein. Einerseits zu sagen, wir haben als Deutsche Opfer gehabt, gewaltsam zu Tode gekommen. Wir sind aber auch verantwortlich dafür gewesen, dass in den anderen Ländern millionenfache Opfer zu beklagen sind. Und wie macht man das nun für das Erinnern? Also wie erinnert man an die eigenen und an die Opfer, für die man verantwortlich ist? Also das sind Fragen, die in den Aufsätzen eine große und entscheidende Rolle spielen.
Gibt es denn auch Kommentare?
Es gibt keine Kommentare, was unglaublich schade ist. Beispielsweise hat sich Koselleck in die Denkmaldebatten eingemischt, die in Deutschland geführt wurden. Einmal bei der Umgestaltung der Neuen Wache und bei der Errichtung des Holocaust-Denkmals. Und da sind ja große Diskussionen geführt worden. Er hat sich damit beteiligt. Und nun kommen in den Aufsätzen manchmal Dinge zur Sprache, die man gar nicht mehr genau weiß. Also welche Vorschläge für die Denkmäler sind da beispielsweise eingereicht worden? Da hätte man gern in einem Kommentar nochmal erfahren, wer waren da diejenigen, die dafür verantwortlich waren. Das haben sich die Herausgeber gespart. Das ist bedauerlich. Es gibt ein informatives Nachwort von den drei Herausgebern. Das ist sehr gut, hilfreich auch und ansonsten wäre das sozusagen eine offene Stelle, wo man sagte, wichtige Aufsätze, aber da fehlt etwas.
Aber ansonsten durchaus auch gewinnbringend für unsere heutigen Debatten, die wir zum Thema Erinnerungskultur so
unbedingt
führen.
Ich finde ja, dass diese Texte kreisen um den Krieg, sie kreisen um das Erinnern und um die Toten. Und sie sind aber, finde ich, ein leidenschaftliches Plädoyer eben auch für den Frieden und für das Leben. Also auch das steckt ja sozusagen hinter den Kriegerdenkmälern, mit denen sich Koselleck befasst und beschäftigt hat.
Michael Opitz über ein Buch mit Texten von Reinhard Koselleck, Geronnene Lava-Texte zu politischem Totenkult und Erinnerung, herausgegeben von Manfred Hettling, Hubert Locher und Adriana Markantonatos, erschienen beim Surkamp Verlag für 38 Euro. 3 Jahren Corona-bedingter Pause war bei der Leipziger Buchmesse vor 2 Wochen richtig viel Andrang und irgendwie auch Feierstimmung. Aber so eine Buchmesse, die könnte auch ganz anders aussehen. Das finden die Veranstalter der performativen Buchmesse auf Kampnagel, die heute zum ersten Mal in Hamburg 4 Tage lang stattfinden wird. Und ich bin jetzt mit einer der Teilnehmerinnen, mit der Literaturwissenschaftlerin Maha El-Hissi verbunden. Guten Morgen, Frau El-Hissi.
Einen schönen guten Morgen.
Sie wollen diese Buchmesse ja mit einem Anti-Buchmessen-Manifest eröffnen. Glauben Sie, dass Buchmessen eigentlich überflüssig sind? Brauchen wir die gar nicht mehr?
So ist es nicht ganz gedacht. Es ist ein Anti-Buchmessen-Manifest, aber gleichzeitig auch ein Plädoyer für Buchmessen, aber für bestimmte oder alternative Formen des literarischen Zusammenkommens. Es ist ja beides gleichzeitig sozusagen.
Was schwebt Ihnen da so vor an alternativen Formen des Zusammenkommens? Also keine Hallen mit Messeständen, keine Lesungen oder was haben Sie da so für Ideen?
Da ist tatsächlich einiges davon schon geplant. Was alternative Formen meint, schließt an die Ziele an, die die Kuratorinnen Payam Masumi und Alina Buchberger sich vorgenommen haben. Ich erwähne das jetzt vielleicht mal kurz. Die Buchmesse ist auch deswegen ins Leben gerufen worden, als Intervention, explizite Intervention nach der Präsenz von rechten Verlagen auf vorigen Buchmessen. Und die Kuratorinnen möchten halt einen sicheren Raum des Zusammenkommens öffnen. Die Buchmesse ist auch deswegen ins Leben gerufen worden als Protest gegen den impliziten Ausschluss marginalisierter Personen. Daran knüpfe ich auch in diesem Manifest an. Was damit gemeint ist, sind Personen, denen der Zugang zum Literatur- und Kulturbetrieb aufgrund von Machthierarchien und sozialer Benachteiligung erschwert wird. Sexismus, Rassismus, Armut, die halt gar keinen Zugang zum Literaturbetrieb, keinen leichten Zugang finden. Und was die Buchmesse jetzt exemplarisch zeigen will, ist, was passiert, wenn diese AkteurInnen im Zentrum stehen, und zwar auf allen Ebenen der Literaturproduktion, Verwertung und Rezeption, also jetzt das Übersetzen, das Schreiben, Moderation, Kuration etc. etc.
Und es geht ja tatsächlich richtig darum, habe ich gelesen in der Ankündigung, um eine Umstülpung des Literaturbetriebs. Was stellen Sie sich denn da vor, außer dem, was Sie jetzt eben schon beschrieben haben?
Was ich ein bisschen in meiner Rede aufgreife, ist eben dieser performative Charakter der Buchmesse. Und das knüpft jetzt vielleicht direkt daran an, dass eben über Reenactments beispielsweise oder Persiflagen, über die performative Kraft von Wörtern und von Sprache gezeigt wird, wie die Erzeugung neuer kultureller Bedeutung möglich ist. Das ist so meine persönliche Interpretation davon. Ich werfe aber da natürlich auch erstmal Fragen auf, die stelle ich an das Publikum und schaue gemeinsam auch mit Ihnen, was sich im Laufe der Tage ergeben wird.
Jetzt wird ja auch die Frage aufgeworfen bei Ihnen, was möglich ist, wenn auf dem Buchmarkt gar nicht die Verwertbarkeit, sondern der Inhalt zählen würde. Also so wird das da formuliert. Wie ist das denn gemeint? Würden dann Autoren, Lektoren und Verleger ohne Honorar arbeiten? Oder was stellen Sie sich da vor?
Also was jetzt zum Beispiel möglich gemacht wurde, ist, dass unabhängige Verlage an der Buchmesse teilnehmen können, ohne dass ihnen irgendwelche Kosten entstehen. Ganz im Gegenteil, die Reise und Unterkunft zum Beispiel werden finanziert. Das ist jetzt zum Beispiel ein Druck, der kleinen und kleineren Verlagen weggenommen wird. Das hat jetzt zum Beispiel die Buchmesse in der Form möglich gemacht. Es sind andere Formen, man hat an andere Formen und andere Förderungsmöglichkeiten gedacht, wie zum Beispiel Kinderbetreuung. Das ist jetzt zum Beispiel ganz konkret geplant und organisiert. Auch da wird geschaut, wie wird der Zugang zum Literaturbetrieb erschwert, wenn Leute Care-Arbeit leisten müssen. Und dafür hat man zum Beispiel auch gesorgt. Sprachbarrieren, die aufgehoben werden. Und da wird natürlich an Personen gedacht, die in Deutschland literarisch tätig sind, allerdings nicht auf Deutsch. Solche Möglichkeiten sind zum Beispiel alle mitbedacht.
Also Sie wollen das erweitern, dass es eben ja zum Beispiel auch ja schon die Möglichkeit gibt, dass man im Selbstverlag oder auf Books on Demand Sachen veröffentlichen kann. Da gab es ja riesige Erfolge von manchen, die dann eben, nachdem sie das gemacht hatten, von den Verlagen auch noch entdeckt worden sind. Aber das reicht Ihnen nicht.
Naja, man muss tatsächlich gucken, wer verbleibt ausgeschlossen. Und ich glaube, die Buchmesse stellt eben alle ins Zentrum, die sonst sich eher am Rand bewegen.
Was wird denn heute außer Ihrem Eröffnungsvortrag noch stattfinden? Worauf freuen Sie sich?
Auf ganz viele Sachen. Also direkt im Anschluss beziehungsweise nach einer kurzen Pause gibt es ein Panel und eine Diskussion über Ausschlüsse im Literaturbetrieb. Es gibt auch eine Installation, die nennt sich Apokalyptisches Schreiben. Ich habe den genauen Namen nicht im Kopf gerade, aber da wird ein Blick in die Zukunft geworfen. Wie kann Literatur der Zukunft aussehen? Das ist eine Installation, die über die 4 Tage hinweg laufen wird. Es gibt eine lange Nacht der revolutionären Literatur, Samstagnacht, die findet eigentlich auch im Club statt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das ist zum Beispiel auch so eine, finde ich, reizende Möglichkeit des Zusammenkommens, weil da tatsächlich die Trennung zwischen Publikum und PanelistInnen verwischt und teilweise auch aufgehoben wird, wo man nochmal gemeinsam reflektieren wird, in welchem Verhältnis stehen jetzt Kunst und Rezeption zueinander oder Kunst und außerästhetische Welt oder Kunst und Politik. Da gibt es sehr, sehr viele Fragen, die uns bis Sonntag, bis zum letzten Tag begleiten werden. Und da müsste man auch zum Schluss gucken. Da kommen wir auch noch mal zusammen, um gemeinsam über diese Themen zu reden. Es gibt auch ein Panel über das Scheitern. Da wird nicht nur über Erfolgsgeschichten gesprochen, sondern tatsächlich auch über Stolpersteine. Ja, es gibt ein Glory Hole, wo Literatur, das findet tatsächlich auf dem Klo statt, wo Literatur zugeflüstert wird durch Wände. Und das ist auch Teil des performativen Charakters, dass eben Literatur als ganz körperliche Erfahrung erprobt wird, aber dass man sich natürlich ganz kritisch die Frage stellen muss, was macht das denn mit privilegierten und mit weniger privilegierten Körpern? Also das sind alles Fragen, die uns über die Tage beschäftigen werden.
Maha El-Hissi, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Und die performative Buchmesse in Hamburg-Kampnagel, die findet von heute an bis zum 14. Mai statt.